Hallo und herzlich willkommen bei deinem TCM-Podcast, die TCM-Docs, das Beste aus zwei Welten.
Wir verbinden traditionelle chinesische Medizin und westliche Medizin für mehr Wohlbefinden und Gesundheit für dich.
Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen bei unserem TCM-Podcast, die TCM-Docs. Mein Name ist Dr. Sandra Böcklin.
Und ich bin Dr. Maren Kruhne.
Und heute haben wir eine ganz besonders schöne Folge für euch. Und zwar eine, die sich nicht mit Krankheiten beschäftigt, sondern erstmal Grundlagen klärt für eins der wichtigsten und ein bisschen Tabuthemen auch in unserer heutigen Zeit. Und zwar den weiblichen Zyklus und die Sicht der TCM darauf.
Das ist nämlich schon ähnlich unserer westlichen Ansicht und doch gibt es so kleine Nuancen, die unterschiedlich sind und die möchten wir heute mit euch besprechen, um dann in Zukunft weitere Frauenthemen wie Menopausenbeschwerden, Schwangerschaft und so weiter mit euch gut besprechen zu können.
Und zuvor starten wir noch mit einem Thema, was sowohl Maren absolut zu Recht als auch mich wirklich wütend gemacht hat. Das ist das erste Mal, dass wir ein Thema rausgesucht haben, was so nicht positiv ist an der Stelle. Und wir teilen es trotzdem mit euch, weil es uns so unfassbar wichtig ist, auch die Realität des Ärzteseins tatsächlich darzustellen. Und mir ist es nicht passiert, Maren ist es passiert. Dementsprechend, Maren, schieß los, ich reg mich zwischendurch auf.
Ja, mittlerweile kann ich Gott sei Dank wieder drüber lachen. Im ersten Moment dachte ich, es kann nicht wahr sein und wir haben in Deutschland anscheinend zu viele Ärzte und zu viel gut ausgebildete Ärzte, was ich in meinem Alltag so überhaupt nicht finden kann. Aber gut, und zwar wollte ich mich mit einer weiteren Zusatzweiterbildung beschäftigen beziehungsweise endlich die Prüfung dafür machen. Und zwar beschäftige ich mich seit Jahren, was die Urologie betrifft, mit der medikamentösen Tumortherapie und den Chemotherapien und habe dafür jährlich sehr viele Fortbildungen immer gemacht, habe da tatsächlich auch in den Fortbildungen mein eigenes Geld ausgegeben, jedes Jahr mehrere hundert bis tausende Euro. So teuer ist es tatsächlich, um da auf dem aktuellen Stand bleiben zu können. Und ich hatte eigentlich schon mit der Facharztausbildung die entsprechende Zeit und die entsprechenden Therapien und Chemotherapiezyklen, die notwendig sind, um sich für die Prüfung anmelden zu dürfen, beisammen. Und habe dann aber aus persönlichen Gründen immer wieder über die Jahre den Zeitpunkt für die Prüfung verschoben. Zuletzt war es dann tatsächlich die Schwangerschaft gewesen, die bei mir nicht so einfach gelaufen ist. Dann die Elternzeit, bis ich mich da eingegroovt hatte und habe mich jetzt endlich dazu entschlossen, das Ganze anzugehen und die Prüfung zu machen, weil die eine der schwierigsten Prüfungen ist. Da ist so eine Facharztprüfung in der Urologie angeblich ein Spaziergang und auch eine Facharztprüfung. Jeder weiß, eine Facharztprüfung, was das heißt, ist eine schwierige Prüfung. Und letztendlich habe ich meine Unterlagen vollständigst eingereicht und werde jetzt nicht zur Prüfung zugelassen, weil ich zum Stichtag, als die neue Weiterbildungsordnung in Bayern ihren Weg gefunden hat und gestartet ist, nicht Kammermitglied der Ärzte in Bayern war, sondern in Baden-Württemberg. Und deswegen haben sich die Bedingungen, dass man sich für diese Prüfung anmelden darf, geändert. Man muss jetzt eine gewisse Anzahl der Therapiezyklen und der Zeit, die man eben mit der medikamentösen Tumortherapie und Chemotherapie verbringt, in der Facharztzeit auch absolviert haben in Bayern. Und das kann ich nicht nachweisen, dass ich da unter einem Ausbilder gearbeitet habe. Und deswegen bin ich nicht zugelassen.
Mare, 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 ich muss einhaken. Das ist, also für alle, die jetzt zuhören, es ist so wahnsinnig, wie es sich anhört, tatsächlich. Dass wir das nur mal zusammenfassen. Du hast alle Bedingungen erfüllt gehabt. Du hast es während.
Außer
die Kammer. Aber vom Fachlichen her hast du alles erfüllt. Du hast die ganzen Therapien selber während deiner Facharztausbildung supervidiert, alle noch angewendet. Du hast sämtliche Fortbildung absolviert. Wir reden hier von über 5 Jahren, mehrere Fortbildungen im Jahr, jeweils über mehrere Tage. Also ihr könnt euch vorstellen, das sind viele, viele Tausende von Euro, davon ab natürlich entweder mit Urlaub sich rumgebastelt oder Verdienstausfall in der Praxis oder, das darf man ja mit reinrechnen alles. Prügelst dich durch mit neuen Therapien, die ja wirklich extremst herausfordernd sind, das muss man einfach sagen, und die wir aber auch glücklicherweise haben, die man aber auch einsetzen können muss. Machst das alles neben einem völlig verrückten, vollen Alltag mit Familie und sonst was. Und der einzige Grund, dich nicht zuzulassen, ist, dass du nicht mal nicht gemeldet warst, sondern im Nachbarbundesland. Das muss man sich einfach mal reinziehen. Also es geht ja nicht mal darum, dass es ein anderes Land gewesen ist. Es geht darum, dass es das Nachbarbundesland war. Das
Genau.
heißt, die Bedingungen waren eigentlich alle genau gleich. Du hast alles erfüllt und bist nur zum Stichtag im falschen Bundesland gemeldet gewesen.
Genau,
Du
und
hast
habe
ja
ich
mit deiner
daher.
fachlichen Qualifikation mal einfach null und niente gar nichts mehr zu tun hat. Das ist
Richtig.
unfassbar. Das ist
Und
unfassbar.
mein Problem eben noch, dass erstens mein ehemaliger Chef, unter dem ich als Fachärztin in Bayern damals noch gearbeitet habe, mittlerweile in Rente gegangen ist. Und leider ist er kein Ausbilder für diese medikamentöse Tumortherapie gewesen. Das hat in dem Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, der onkologische Chefarzt und gastroenterologische Chefarzt mit inne gehabt. Ich war da immer im Tumorwart gewesen. Ich war da immer auf der onkologischen Tagesstation, habe die urologischen Patienten betreut. Und trotzdem, ja, im Nachhinein kann ich das eben nicht mehr beweisen und bekomme kein Zeugnis. Und deswegen darf ich mich eben nicht anmelden.
Was
Und früher war es eben
für
so, dass man
ein
das auch,
Irrsinn.
genau, und früher war es eben so, dass man die Zeit in seiner Assistenzarztausbildung eben auch angerechnet bekommen hat, wenn man die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt hat. Die Voraussetzungen waren die gleichen, nur ist es eben früher gewesen, parallel zur Facharztausbildung in der Assistenzarztzeit. Heutzutage muss man als Facharzt diese Zeit dann nochmal zusätzlich machen, unter einem Weiterbilder eben. Und tja, das
Unfassbar. Wirklich
kann ich nicht
unfassbar.
nachweisen.
Nein,
Viele würden
Wahnsinn.
jetzt wahrscheinlich anfangen, irgendwas zu tricksen. Getrickst kriegt man alles. Ich möchte das nicht und habe deswegen jetzt Abstand davon genommen von dieser Prüfung, was ich sehr traurig finde,
Was
weil ich
eine
auch tief.
wahnsinnig idiotische Geschichte ist und was ein Riesenverlust ist bei einem Ärztemangel, den wir gerade in Deutschland haben, der so brachial ist, wie ungefähr seit, also der war schon immer schlimm, seitdem wir arbeiten, ist der schlimm, ja, aber das wird ja immer nur noch schlimmer und qualifizierte Ärzte sind so, so, so wichtig und dann macht das jemand freiwillig alles in seiner Zeit mit seinem Geld und so weiter und so fort, hat einen riesen Hässel damit und wir haben nichts Besseres zu tun, als typische deutsche Bürokratie anzuwenden, die absolut idiotisch ist an der Stelle und sich nicht mal anzuschauen, wie denn das System vorher war. Sowas wirklich, sowas macht mich echt wütend. Richtig, richtig wütend. Da kann ich noch nicht mal sagen, irgendwie, das macht mich ärgerlich. Ich finde das unfassbar und ich bin froh, dass du es so, wie du viele Sachen in deinem Leben nimmst, einfach mit der nötigen Ruhe nimmst. Aber im Endeffekt ist es wirklich ein Skandal, sowas? Es ist echt einfach ein Skandal, dass man nicht sagt, Mensch, da ist jemand, die kniet sich rein, die haut sich rein, die macht, die tut. Wir finden einen Weg. Ja, also gibt es ja bestimmt irgendwo einen Weg. So wie du sagst, tricksen kann man immer irgendwie irgendwas. Ja, so können die sicherlich auch irgendwo eine Sonderkulanz, was auch immer, Lösung rausholen. Aber nein, ja, da ist jetzt
Nein.
eine Vorschrift und das ist jetzt so.
Ja,
Unfassbar.
also wirklich,
Unfassbar.
wirklich typisch deutsch. Für mich war es wiederum
Katastrophe.
ein Zeichen, wie du so gesagt, ich versuche ja seit einigen Jahren alles so ein bisschen ruhiger zu nehmen und habe es als Zeichen gesehen, dass die TCM der richtige Weg ist und dass ich den Weg weiter beschreite und jetzt diese Zeit, die ich nochmal jetzt für intensives Lernen genutzt hätte, weiter in meine TCM-Ausbildung stecke.
Und
Und
in unserem Podcast, was natürlich uns allen wahnsinnig viel bringt.
Genau, also absolut. Und Ich wollte mich quasi selbst in mein, für mein Urologenleben immer noch mal mit dieser Prüfung krönen, wenn man das so nennen darf. Ist mir jetzt nicht vergönnt. Ist extrem schade, weil mich das Thema wirklich sehr, sehr interessiert und ich auch in unserem Team da immer mit die Entscheidungen treffe. Entscheidungen treffen darf ich weiter, therapieren darf ich auch weiter, wenn ich in Praxissitz übernommen nehmen würde, einen urologischen. Dann wäre es schwierig, in die Richtung weiterzuarbeiten. Besser gesagt, das Ganze auch abzurechnen und Geld dafür zu bekommen, dass man das Ganze macht. Und das finde ich eigentlich auch das Dramatische. Aber gut, wie gesagt, ich habe es
Ja.
als ein Zeichen gesehen. Ich versuche, das Positive rauszunehmen, hier mehr für den Podcast zu tun, weiter mich in der TCM fortzubilden, weil das ist ja auch ein Fass ohne Boden, was mich immer so fasziniert, was mich mega freut. Es gibt immer was Neues. Jeder, der mich kennt, weiß, ich will immer besser werden und das ist jetzt
Die
meine
TCM
Chance.
wird dir danken. Die TCM wird
Yay!
dir danken, aber ich werde mich trotzdem nicht bei der Bayerischen Landärztekammer dafür bedanken. Ich finde,
Ich
die
auch
hätten es auch
nicht
so
und
hingekriegt.
jeder, der mich auch kennt, weiß, ich bleibe bei vielen Dingen ruhig, aber auch da hätte ich nur brüllen und ganz ehrlich gegen die Wand treten können. Als
Zu Recht.
dieser Brief in der Post war, da bin ich ehrlich gesagt im ersten Moment vom Glauben abgefallen.
Ja, verstehe ich total. Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort zu dem Thema. Wir lassen es so stehen. Ihr dürft gerne das auch mal nehmen. Wir sind wahrscheinlich nicht die einzige Berufsgruppe, in der sowas passiert. Und der Kampf mit den Behörden und der Kampf mit der Bürokratie und so, der ist in Deutschland eigentlich ein Kampf gegen Windmühlen, ne? Auf allen Ebenen. Da sind wir als Ärzte sicherlich nicht die Einzigen, aber es ist trotzdem einfach dramatisch, wie unfassbar die Macht dieser Bürokratie einfach ist und wie
Und
viel
von den
Angst das verbraucht.
Verwaltungsmenschen, ne? Das sind
Ja,
ja irgendwelche
ja,
Verwaltungsmenschen, die da
ja,
keine Ahnung davon haben, was sie prüfen,
ja,
sondern nur Paragraphen
ja,
abprüfen
ja.
und keine Ahnung haben.
Ja.
Also das ist
Und
das,
dieses
was ich so
Phänomen ist
schwierig finde.
allgegenwärtig gerade in Deutschland, dass
Genau.
Beschlüsse gefasst werden von Leuten, die sich mit dem Thema nicht auskennen, noch nicht mal in böser Absicht, aber die einfach sich mit dem Thema nicht auskennen, dass wir uns überbürokratisieren bis zum Get-No, das, also Wahnsinn einfach, wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Und genau, so, damit lassen wir dieses Thema aber auch und hoffen, ihr könnt auch mal damit leben, dass wir ein Thema gemacht haben, was nicht so spaßig ist, aber trotzdem ist es uns ja wichtig, dass ihr auch erfahrt, was unser Leben tatsächlich abseits vom Podcast auch so ein bisschen mit beeinflusst und das sind Dinge, die gehören geändert.
So, und jetzt schwenke ich heute um auf unser Thema. Es geht ja um den weiblichen Zyklus. Für mich als Urologin nicht so ganz das vertraute Thema, natürlich als Frau schon, aus Sicht der TCM auch, aus Gynäkologensicht nicht. Aber wir haben uns wie immer Mühe gegeben, euch das schön vorzubereiten. Und damit starten wir jetzt auch. Wenn man jetzt von der TCM-Sicht aus den weiblichen Zyklus sich betrachtet, dann ist es so, dass man sagt, dass um das 14. Lebensjahr eines Mädchens die Menstruation ungefähr beginnt. Heute bei uns in der westlichen Welt trifft es ja nicht mehr so ganz zu. Häufig sind die Mädels schon jünger, manche sogar deutlich jünger, um das 10. Lebensjahr, dass sie ihre erste Regelblutung haben. Warum spricht man von 14 Jahren? Einfach aus dem Grund, weil die Essenz alle 7 Jahre sich erneuert und ebenso der Gedanke ist, dass die Essenz, wenn sie sich zweimal im Leben erneuert hat, dann eben die Frau geschlechtsreif wird und dann die Menstruation in Gang kommt. Das Menstruationsende ist so ungefähr nach 49 Jahren und es kommt dadurch gerechnet, dass eben, wenn die Essenz 7-mal ihren Kreislauf, ihre Erneuerung immer wieder durchgegangen ist, dass dann eben die Frau durch die Wechseljahre geht und die in die Menopause kommt.
Und warum erzählen wir euch das alles? Haben wir vorhin schon gesagt, weil es so, so, so viele Themen gibt, die damit zusammenhängen. Und weil es uns einfach auch wichtig ist, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sieht denn eigentlich so ein ganz normaler weiblicher Zyklus aus? Wir merken, also ich denke als Urologin nicht schwerpunktmäßig, aber in der TCM-Arbeit mit den Leuten stellt man ja immer wieder fest, dass ganz, ganz viele Frauen gar kein wirkliches Gefühl dafür haben, was ist denn eigentlich ihr Zyklus? Ich bin da echt immer wieder sehr erstaunt, wenn ich so nachfrage, ja, und wo stehen Sie in Ihrem Zyklus? Sind Sie so, Zyklus, ja, nachschauen, weiß ich gerade nicht, so, ja. Und das haben wir so ein bisschen eben zum Anlass genommen und so ein paar grundsätzliche, wie soll ich sagen, wünschenswerte Normalzahlen dazu auch noch. Die Menstruation sollte tatsächlich regelmäßig sein, alle 28 bis 29 Tage. Das wäre so die Idealvorstellung. In der Dauer dürfte sie 5 bis 7 Tage sein, wobei die Tage 1 bis 3 schon auch die sozusagen stärksten Tage einfach sind und es dann abflacht. Und ein Punkt, den wir beide sehr, sehr gerne immer wieder erwähnen, eine Menstruation darf nicht schmerzhaft sein. Oder andersrum, dürfen ist ein falsches Wort, sie ist unter normalen Umständen nicht schmerzhaft. Wieso, weshalb, warum, erklären wir euch im Verlauf, aber das einfach nur mal so, wenn ihr damit kämpft, wenn ihr PMS-Beschwerden habt, Krämpfe habt oder, dann dürft ihr für euch dieses Thema auch wirklich nochmal ein bisschen anschauen, denn Menstruation hat nichts grundsätzlich mit Schmerzen zu tun.
Absolut. Und wenn es der Fall ist, dann ist eine Störung da, eine Disharmonie. Und das werden wir dann in einer der weiteren Folgen mit euch dann noch ausführlich besprechen. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Mädchen und jungen Frauen von der Geburt an bis so ins junge Erwachsenenalter, 18 bis 20 Jahren, vor allem unter der Kontrolle der Niere stehen und dann eben in ihrer fruchtbaren Phase vor allem unter der Kontrolle der Leber. Und wenn die Zeit dann rum ist, so mit 45 bis 49 Jahren, ist die Frau dann, wenn sie in der Menopause ist, hauptsächlich unter der Kontrolle von der Milz. Und warum erklären wir euch das? Einfach, weil in der Phase, in der sich die Frau oder das Mädchen gerade befindet, da kann man eben das entsprechende Organ dann auch stützen. Und eben dann sind meistens Disharmonien in diesen Organsystemen vorhanden.
Absolut. Und das passt ja eben auch so schön, wie du es gerade schon gesagt hast, diese Phase von ungefähr 18 bis dann so prämenopausal, die steht unter der Kontrolle des Organsystems Leber. Und wie ihr schon aus mehreren Podcast-Folgen jetzt wisst, hat die Leber immer ein bisschen auch mit so Themen wie Anspannung, Stagnationen im Bereich von Qi, also dem Blut, Stagnationen von Qi zu tun, die dann eben auch Schmerzen machen können. Das heißt, ganz viele Beschwerden, die wir an dieser Stelle haben im Bereich unserer Tage oder Empfindlichkeiten, Krämpfe, haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie mit Problemen im Bereich des Organsystems Leber zu tun haben. Und das wiederum macht viel Anspannung auch emotional. Und da ist es uns beiden wahnsinnig wichtig, dass wir das auch so ein bisschen euch insofern mal erklären, dass das ein ganz normales Prozedere ist, weil man in dieser Phase einfach unter dem Organsystem Leber steht, ja, und dass es aber tatsächlich wir selber auch so ein bisschen in der Hand haben, das mit kontrollieren zu dürfen, indem wir einfach ganz besonders viel Fokus darauf legen, dass unsere quasi Energie der Leber wirklich gleichmäßig fließt und da auch bei uns schauen dürfen, dass wir nicht so viel Stress haben, gut mit uns umgehen und lauter diese Themen.
Genau. Wer so ein bisschen mal in seinem Umfeld sich umhört und auch so seine Freundinnen und Bekannten gut kennt, da kann man häufig schon merken, oh, da ist wieder eine kritische Phase, was so die Stimmung angeht. Und dann eben, wenn man sich mit der TCM auskennt, weiß man, oh, da muss man mal dringend nach der Leber schauen. Genau. Wie läuft so ein Menstruationszyklus jetzt ab? Wir haben schon gesagt, er dauert ungefähr 28 Tage plus minus und beginnt, wenn wir jetzt mal mit dem Beginn der tatsächlichen Blutung anfangen, mit dem sogenannten Blut- oder auch Schürstadium der Menstruationsphase. Und dabei ist es so, dass das Blut in Abhängigkeit eben, wie Sandra eben schon gesagt hat, vom Leber-Qi-Fluss nach unten bewegt wird und eben aus dem Körper raustransportiert wird. Und dabei ist es so, das wissen wir aus der westlichen Medizin, dass die unsere Körpertemperatur sehr niedrig ist. Es gibt ja die berühmte, oder wer schon mal davon gehört hat, Temperaturmethode, um zu schauen, wann die fruchtbaren Tage einer Frau sind. Da geht ja dann die Temperatur langsam hoch und in der Menstruationsphase eben ist die Temperatur niedrig, weil da eben auch keine Empfängnis stattfinden kann. Und wenn man hier in der Menstruationsphase eben Beschwerden hat, sprich, dass es sehr schmerzhaft ist, dass sie länger dauert, dass das Menstruationsblut beispielsweise auch sehr klumpig ist, dann weiß man, dass man das Blut bewegen muss und dass man das Leber-Chi eben im Fluss halten muss und weiß dann ungefähr schon, wo man therapeutisch was verbessern kann.
Genau. Und diese Phasen, es sind insgesamt vier, die dauern ungefähr, dass ihr auch so ein Gefühl dafür kriegt, ungefähr jeweils eine Woche und gehen ineinander über. Und dementsprechend ist auch die zweite Phase dann die Phase nach der Menstruation, also die postmenstruelle Phase. Und das ist chinesisch die Phase des meisten Yin. Da beendet sich die eigentliche Blutung und dann logischerweise sind sowohl Blut, also Xue, als auch Yin im Mangelzustand, weil das haben wir ja gerade durch die Blutung verloren und natürlich ist dementsprechend auch unsere Basaltemperatur niedriger. Und diese Phase kann man aber wirklich gut auch nutzen, um die eigenen Leitbahnen, vor allem die einpaarigen Leitbahnen, die auch zum Beispiel durch den Uterus ziehen, um die wieder zu stärken und aufzufüllen. Also das heißt, von der Therapie her, egal ob ich Akupressur mache oder Ernährung oder sonst was, lohnt sich total hinzuschauen, dass ich ganz viel Blut nähre, Yin nähre und meine Leber und also mein Organsystem Leber und Niere wirklich stärke. Das heißt, da auch, wie wir das immer sagen, aber natürlich an der Stelle auch von der Ernährung her wirklich auf euch schauen. Das ist die Zeit, wo ihr ganz effektiv beides nochmal aufbauen könnt und auch sollt, um den Mangel wieder auszugleichen.
Genau, und danach kommt die Phase der Ovulation, also des Eisprungs. Und hier ist es eben vor allem das Yang, was im Vordergrund ist, die Basaltemperatur. Yang hat ja immer was mit Wärme zu tun, auch kann man in der westlichen Medizin eben messen, geht nach oben und ist dann zum Zeitpunkt des Eisprungs am höchsten. Und die Therapie, die man hier eben machen kann, wenn man in der Phase Beschwerden hat, entweder auch Schmerzen beim Eisprung oder einen verzögerten Eisprung oder was auch immer, kann man eben daran ansetzen, dass man das Yang wärmt, das Qi bewegt und eben entsprechend die Gefäße, wie Sandra sie eben schon erwähnt hat, therapeutisch versucht, durchgängig zu machen.
Und in dieser Phase lohnt sich vor allem auch nochmal hinzuschauen. Das ist auch was, wo ich immer wieder erstaunt bin, dass das so selten genannt wird und so selten bekannt auch ist. Wenn ihr in dieser Phase der Ovulation so einen leichten, wie so eine Art Ausfluss habt, also das ist meistens relativ klar, eher ein bisschen fester, eher auch ein bisschen zäher, dann ist das total normal. Also wenn der Eisprung ist, die 3, 4 Tage plus minus um Eisprung rum dürfen und sollen und vermutlich auch müssen wir diese Art von Ausfluss haben, wenn wir tatsächlich empfängnisbereit sein wollen. Also die Patienten zum Beispiel, die viel so Kinderwunschthemen haben, die berichten das nicht, dass sie das haben. Und es scheint tatsächlich ganz, ganz wichtig auch zu sein, dass man diesen Ausfluss hat und da wirklich also nicht beunruhigt sein. Das gehört dazu. Das ist überhaupt nichts Schlimmes oder so. Schwierig wird es nur, wenn es irgendwie weh tut, natürlich, wenn es komisch riecht, ja. Aber dieses relativ, wie gesagt, relativ dickliche, eher helle ist total normal, gehört völlig dazu.
Genau, dieser Schleim ist, wie du schon sagst, durchsichtig. Und es gibt so eine Methode auch, so eine ganz ungewisse Verhütungsmethode oder auch eben schauen, ob man die fruchtbaren Tage hat. Zwar ist man am fruchtbarsten, habe ich damals in der Gynäkologie gelernt, wenn man diesen Schleim zwischen zwei Finger nimmt und der dann so richtig spinnbar ist, also sich so richtig auseinanderziehen lässt, dann ist tatsächlich der Zeitpunkt gekommen, wenn man schwanger werden möchte, dass es dann losgeht, dass man dann Geschlechtsverkehr hat und wenn man eben nicht schwanger werden möchte, dann sollte man, wenn man so einen Schleim dann hat, unbedingt zwingend zu diesem Zeitpunkt verhüten.
Ja, sollte man auch wissen im Übrigen, an welchen
Ja.
Tagen man. Also ich meine, das erleichtert es auch, weil es gibt ja mittlerweile auch, das jetzt nur so kurz am Rande, unfassbar viele Frauen, die hormonell verhüten und letzten Endes mit einem regelmäßigen Zyklus und mit einer ein bisschen einer Aufmerksamkeit für den eigenen Zyklus kann man relativ viele Tage im Monat ausschließen, ja, zum Thema Schwangerschaft. Also das ist wirklich, selbst wenn man, ich meine, ich würde das jetzt keinem raten, der einen unregelmäßigen Zyklus hat, da sind wir uns schon einig, aber wenn Frauen einen regelmäßigen, gut funktionierenden Zyklus haben, kann man es in beide Richtungen nutzen. Man kann es nutzen, wenn man wissen will, wann man gut schwanger werden kann, und man kann es nutzen, wenn man wissen will, dass man auf gar keinen Fall schwanger werden darf oder will oder soll.
Genau. Da werden wir auch in einer Folge zu Kinderwunsch noch mehr darauf eingehen. Aber Vorsicht, so eine Eizelle ist tatsächlich nur 24 Stunden nach dem Eisprung befruchtbar und dann stirbt die einfach ab, wenn sie nicht befruchtet ist. Häufig schon ein bisschen früher als die 24 Stunden.
Ja.
Und die Spermien aber, die können eben länger auch in der Gebärmutter einer Frau überleben. Das heißt, es kann auch gut sein, dass der Eisprung ist und man hat 3 Tage vorher Geschlechtsverkehr gehabt und die Spermien leben immer noch und können dann die gesprungene Eizelle befruchten. Also da, wie gesagt, kommen wir dann
Ein
nochmal
paar Tage
genauer drauf.
davor und danach, wenn ihr nicht schwanger werden wollt, ein paar Tage
Genau,
davor und
unbedingt
danach
verhüten.
wirklich unbedingt verhüten. Wenn ihr
Genau.
schwanger werden wollt, genau andersrum natürlich. Und es
Genau.
ist, also ich habe mal gehört, da bin ich mir nicht ganz sicher, die können bis zu 3 Tage überleben, die Spermien, ist das
Richtig.
richtig?
Ja,
Ja, okay. Ja.
genau.
Gar
Genau.
nicht so wenig.
Ja.
Ja.
Nee, also die sind da schon recht robust. Die wollen es
Ja.
wissen.
Ja. Und ich habe jetzt bei einer Fortbildung letztens gehört, dass die Eizellen wohl, dass man vermutet, dass es tatsächlich wohl nur 12 Stunden sind.
Richtig, ja. Also
Also. Genau.
die Gynäkologen, die sich da mit Kinderwunsch auseinandersetzen, die sagen auch, eigentlich sollte man gucken innerhalb von 12 Stunden, wenn
Ja.
man Glück hat, ein bisschen länger. 24 Stunden ist ja schon deutlich zu viel. Sollte man gucken, dass innerhalb von 12 Stunden dann die Befruchtung stattfindet.
Okay. Naja, also, wenn wir wissen, wann die Ovulation war, kommen wir natürlich zu der Phase zwischen Eisprung und Menstruation, die viele Frauen mit am belastendsten in ihrem Zyklus empfinden, eigentlich so. Also viele empfinden die Tage vor den Tagen einfach als anstrengend, fühlen sich ein bisschen minder belastbarer, sind angespannter, haben vielleicht eben so PMS-Syndrome, also prämenstruelle Syndrome mit Reizbarkeit, Schlafstörung und so weiter und so fort. Und
Brustspannen.
bitte?
Brustspannen und so weiter.
Brustspannen,
Das
ja,
sind so
genau.
auch
Ganz
so
viele
typische
Geschichten,
Symptome.
die mit Stagnation zu tun haben. Und im Endeffekt kommt es daher, dass eben das Leber-Qi und das Yang-Qi einfach ansteigen, natürlich, um das Blut zu sammeln. Macht ja auch Sinn, dass die Basaltherapie höher geht, als die Basaltherapie, dass die Basaltemperatur höher geht. Und an der Stelle ganz, ganz wichtig, unbedingt therapeutisch, wenn ihr da Probleme habt, immer darauf achten, dass ihr Qi bewegt, dass ihr möglichst viel tut, um einfach nicht in Stagnation zu geraten, und auch, dass ihr euch stärken dürft. Also es ist völlig in Ordnung, in dieser Zeit auch einfach zu sagen, ich bin gerade nicht so am Maximum meiner Kräfte und ich schaue jetzt einfach mal, dass ich vielleicht nachts ein bisschen mehr schlafe oder dass ich mir die eine oder andere halbe Stunde mehr Pause gönne. Das kann an der Stelle wirklich einen riesigen Unterschied machen.
Absolut. Und anderen tut es wiederum gut, wenn sie sich sportlich bewegen, ne, und das Qi dadurch in Fluss bringen. Also da sollte man wirklich sehr auf sich selbst hören. Und da ist wiederum jede Frau unterschiedlich und man sollte das tun, was einem gut tut, um eben dann trotz dieser schwierigen Phase so ein bisschen zu versuchen, in seiner Mitte zu bleiben.
Ja, und das, wie gesagt, das sind ja alles Sachen, die kann man ja, die kriegt man ja in den Griff, so ist es ja nicht.
Sonst wäre ja die Menschheit
Aber.
nicht mehr da.
Genau, sonst gäbe es das ja alles nicht mehr.
Genau.
Genau, und eine Sache auch noch, die so ein bisschen auch noch im Gespräch war, wichtig ist auch, dass wir über Menstruationsblutungen auch pathogene Faktoren ausleiten können. Also so der Klassiker. Patientin hat eine Erkältung noch oder einen grippalen Infekt und eh schon irgendwie ganz viel Hitze und Fieber und sonst was und bekommt dann ihre Tage. Da kann das auch gut mal sein, dass die Tage wirklich deutlich intensiver sind, das Blut zum Beispiel viel dunkler ist, weil die Hitze natürlich einkocht und damit es halt dunkler wird. Und da muss man einfach wirklich auch ein bisschen hingucken, ist es jetzt ein einmaliger Zustand oder ist es auch zum Beispiel wirklich so einem Infekt geschuldet. Also wenn man so wirklich eine Grippe hat oder so, kann es tatsächlich auch sein, dass sich auch die Menstruation da verändert. Und das muss aber nicht zwangsläufig gynäkologisch sein.
Genau, und während der Menstruation eben auch nochmal darauf achten, was man isst. Denn zu der Zeit ist es einfach so, dass bittere, kalte und saure Lebensmittel und auch Arzneimittel das Blut, die Bewegung des Bluts verändern können, dass die Bewegung verlangsamen können, zu Stasen führen können. Und da sollte man derzeit wirklich gut zu sich selbst sein und viel warme Gerichte und in Richtung Geschmacksrichtung süß essen.
Genau, und das ist ja auch ganz oft, beschreiben die Frauen dann auch so Heißhunger, ne? Auf Schokolade, auf Gummibärchen und solche Geschichten. Das soll durchaus vorkommen in dieser Zeit. Wir lassen es so
Habe ich auch
stehen.
schon von gehört.
Hab ich so gehört. Ich bin mir
Habe
nicht
ich
sicher,
auch
ob es stimmt, aber
gehört.
ich habe es gehört. Genau. Und wiederum, andersrum ist es auch so, dass wenn ihr in eurer Ovulationsphase seid, also euren Eisprung habt, dann seid ihr grundsätzlich am höchsten Punkt eurer Kraft im Zyklus gesehen. Und da darf man so ein bisschen dann aufpassen, dass man nicht unbedingt zu viel austrocknendes, scharfes auch isst, weil das tatsächlich das Hirn und das Blut, was ihr dann in Folge braucht, ein bisschen verbrauchen kann. Also da so ein bisschen gucken. Ihr seid da am leistungsfähigsten. Mittlerweile weiß man das ja aus diversen auch Sport und sowas. Also wenn ihr irgendwelche sportlichen Aktivitäten plant oder sonstiges, diese Phase eignet sich am besten dafür. Aber von der Ernährung her ein bisschen einfach aufpassen.
Genau, und damit hoffen wir, dass wir euch einen guten Überblick über den weiblichen Zyklus geben konnten und sowohl den weiblichen Zuhörerinnen als auch den männlichen Zuhörern vielleicht so ein bisschen Klarheit auch ja, zeigen konnten und vielleicht auch das ein oder andere Mysterium, was man vielleicht
Lösen.
bisher nicht so verstanden hatte, mit der Sicht aus der TCM eben lösen konnten. Und aufzeigen konnten. Freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt.
Und im Übrigen fände ich es total cool, wenn uns der erste Mann, der diese Folge hört, schreibt. Also der weiß es natürlich nicht, aber wir würden es werten, sobald wir eine E-Mail bekommen würden mit: Ich habe die Folge gehört. Also wenn ihr diese Folge irgendwem angedeihen lassen wollt, von dem ihr denkt, das ist mein Partner, mein Freund, mein was auch immer, ja, aber da wäre es gut, wenn der auch mal versteht, was in mir passiert und der tut das, bittet ihn doch einfach oder wenn ihr selber zuhört, schreibt uns eine kurze Nachricht und sagt, ich war der Erste. Wir werden das so gelten lassen.
Wir werden es gelten lassen und wir werden uns irgendwas überlegen, um das zu honorieren.
Absolut. Und hoffen, dass es dann kein Gynäkologe ist, oder?
Oh ja, unbedingt, weil da gibt es bestimmt irgendwas auszusetzen, was wir nicht so gut erklärt
Genau.
haben. In dem Sinne, wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt. Folgt uns, liked uns, wie wir das immer sagen. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid.
Vielen herzlichen Dank.
Ciao.
Das war wieder eine Folge des TCM-Podcasts, die TCM-Dots, das Beste aus zwei Welten.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle uns gerne weiter. Damit du nichts verpasst, folge uns und unseren Kanälen.
Hinterlass uns gerne dein Feedback in den Kommentaren. Bis bald, deine Sandra.
Und Maren.